Ich lese den Text, der im Anschluss an diese Verse schließt, die Jesus selber so gesagt hat. Wir befinden uns ja da im Anschluss an die Bergpredigt. Die Bergpredigt läuft so ein bisschen aus. Ich glaube, das gehört auch nicht mehr zur Bergpredigt, gell? Dieser Text, Warnung vor den falschen Lehrern. Wie dem auch sei. Ich lese die Verse 21 bis 23, was da auch der Predigttext für heute ist. Matthäus 7, 21 bis 23. Da sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist meiner Meinung nach, ich habe jetzt nicht die ganze Bibel im Blick, aber das ist sicher eins von den erschreckendsten und nicht sogar vielleicht dem extremsten Text in der Bibel, der aus Jesu Mund gekommen ist. Also wir sind uns einig, das hat Jesus tatsächlich so gesagt. Und das ist ganz sicher das, was wenn jeder, der diesen Text liest in der stillen Zeit oder ja, der wird wahrscheinlich denken, wen meint er da jetzt? Bin ich's vielleicht? Und zuvor, wir haben es ja vorher, der Michael hat es gelesen, da ging es ja um diesen, da sagte Jesus auch schon, es gibt einen schmalen und einen breiten Weg. Und er sagt, interessanterweise, dieser breite Weg, da werden viele gehen, das finde ich immer interessant, viele und wenige. Viele, wenige. Viele gehen den breiten Weg, wenige gehen den schmalen Weg und wenige sind es, die ihn finden, sagt Jesus. Und dann kommt diese Verse, wo Jesus sagt, da kommen Menschen, die stehen vor ihm und wir merken schon, da greift Jesus schon was vor von diesem Endgericht. Das muss einen Tag geben, wo Menschen vor Jesus Christus stehen als ein Richter und wo der Richter diesen Menschen sagt, ich kenne euch nicht. Jedes Gericht heute, wenn man sich das vorstellt, dass da kommen Schwerverbrecher oder auch Straftäter, die vor dem Richter stehen, der Richter kennt die ja. Ne? Also der Richter hat sich ja mit diesem Dokument hat sich ja beschäftigt. Der weiß ja, was der verbrochen hat, ne? Der kennt den ja und der urteilt dann über den und Jesus sagt hier, ich kenne euch gar nicht. Und diese Menschen, die da vor Jesus Christus stehen werden, die müssen eigentlich, ich finde, eines der schrecklichsten Worte hören, die je ein Mensch gehört hat. Wenn Gott, der mich erschaffen hat und der mich auf diese Welt gesetzt hat, vor mir stehen wird am Ende meiner Tage und er sagt zu mir, ich kenne dich nicht. Das muss schlimm sein. Und darum habe ich ja diesen Text heute gewählt, weil ich denke, er ist wichtig. Das muss gepredigt werden. Und ich möchte eine gute Botschaft verkündigen heute. Keine Angst, keine Drohbotschaft. Wir haben ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Dieser Text wird auch kaum mehr gepredigt. Also ich gucke immer auf YouTube vorher ein bisschen, höre mir viele Predigten an und dann habe ich auch festgestellt, es gibt nicht viele, die diese Predigt gehalten haben. Wir wollen ja alle, ne, dass wir als Christen am Ende der Zeit vor Christus stehen und der sagt, schön, dass du da bist, hier geh ein in die Ewigkeit, hier ist die neue Erde, der neue Himmel, hab Freude mit uns zusammen in einer Ewigkeit. Und dann aber trifft diese Menschen der Schlag, wenn Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Wir haben jetzt vorher auch im Altes Testament, Neues Testament, die Lesung auch von den falschen Propheten gehört. Das ist natürlich, ich glaube, dass dieser Text auch in erster Linie an diese Menschen geht. Leiter, Pfarrer, Pastoren, Bischöfe oder einfach Menschen, die falsche Lehren verkündigen. Um das geht es ja Jesus auch im Vorfeld, unmissverständlich. Und wir müssen ja bei solchen schwierigen Texten immer so ein bisschen auch den Kontext sehen. Klar wird es einzelne Menschen geben, die Jesus nicht kennt. Aber ich glaube, hier geht es von Menschen, die geistliche Leitungspositionen eingenommen haben. Denn da steht ja, sie haben geweissagt, was ja eigentlich heißt predigen, verkündigen, die Worte der Bibel auslegen, zu erkennen, was ist Gottes Wille, was ist Gottes Wort, das ist Weissagen. Da müssen Menschen dastehen und predigen in Kirchen, christlichen Kirchen. Es geht um Herr, Herr, also die kennen Jesus als Herr, aber haben irgendwie einen falschen Input. Es müssen Menschen sein, die Gemeinde leiten und die eben, sage ich mal, eine Lehre in die Christenheit hineintragen, die falsch ist und die nicht von Gott kommt. Und Jesus kennt sie nicht. Das heißt, diese Leute sind tatsächlich Verführer. Ne? Jesus nennt sie falsche Propheten, die in Schafskleidern kommen. Die sehen überhaupt nicht so aus, als wären die böse, ne? Also so bösartig, sondern die Menschen, die ihnen zuhören, Gemeinden, werden sich danach ausrichten, werden ihre Lehren danach ausbauen und werden andere Menschen wiederum lehren und verführen. Anders kann ich, glaube ich, diese Texte nicht so einordnen, was Jesus hier auch für sie zu, er spricht ja von der Zukunft. Und da müssen wir uns heute schon fragen, wer ist das? Letztendlich sind es Menschen mit Lippenbekenntnissen. Die haben Glauben bekannt, aber aus einer falschen Motivation heraus. Das sind Menschen, die wahrscheinlich nie erfahren haben, dass Jesus Christus für sie am Kreuz gestorben ist. Oder diese lebensverändernde Begegnung mit Christus gehabt haben. Wo Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, ohne dass du nicht in das Reich Gottes kommen kannst. Und der Nikodemus hat es ja nicht verstanden, was Jesus damit gemeint hat. Eine Erneuerung, eine Erkenntnis, wer bin ich, wer ist Gott und wie komme ich in den Himmel? Durch Vergebung, durch Jesus Christus am Kreuz. Ich komme noch dazu. Jetzt wirst du vielleicht sagen, in Römer 10, Vers 13 zum Beispiel, da sagt der Paulus, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ja, ist ja ein Widerspruch, oder? Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. Ja, aber Jesus, nee, Moment, da sagen ja manche Herr, Herr, die haben ja auch den Namen angerufen. Aber da sagt Jesus zu ihnen, ich kenne dich nicht. Da muss es doch einen Unterschied geben. Wer hat nun recht, Jesus oder Paulus? Haben wir einen Widerspruch? Ich versuche mal, die Verse von hinten aufzurollen. Es sind ja nur drei, von daher sind wir da flott durch. Ich starte mal mit dem Vers 23. Da sagt Jesus, ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Und ich glaube, viele Christen haben da auch irgendwie ein falsches Verständnis, wenn sie diesen Text lesen. Die meinen dann natürlich, also so geht es mir auch, bin ich das? Und dann denke ich sofort an meine Taten. Ja, das ist ja, Jesus sagt ja, wer den Willen meines Vaters tut. Und ich denke natürlich, und ihr vielleicht auch, sofort an Taten. Ich habe vielleicht nicht immer mit der Wahrheit gehalten oder ich habe vielleicht auch mal die Steuer betrogen oder den Staat betrogen oder jeder von uns ist zu schnell gefahren. Jeder von uns hat geflucht. Jeder von uns hat den anderen ein A geheißen und wenn wir uns zu Unrecht behandelt worden sind. Ne? Das ist ja, unser ganzes sündiges Leben ist ja gezeichnet von schlechten Gedanken, schlechten Taten, auch als Christen, bis zu unserem letzten Atemzug, werden wir solche Dinge immer wieder tun. Und wenn wir sowas lesen, dann denken wir immer, ja, das kann nur ich sein. Ne? Also ich tue das nicht, ich tue nicht den Willen Gottes. Und wir haben Angst davor, dass Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Und da möchte ich euch einfach eine frohe Botschaft sagen. Wenn du Jesus persönlich in deinem Leben aufgenommen hast, als deinen persönlichen Retter, und du von Neuem geboren wirst, wie es dem Nikodemus gesagt hat, dann betrifft dich dieser Abschnitt nicht. Ganz klar. Du wirst, Jesus kennt dich, er hat dich zu sich gezogen, er ist dein Herr geworden. Darum betrifft dich dieser Abschnitt nicht. Der kann nicht sagen, ich kenne dich nicht, weil er kennt dich. Ganz klar. Und das ist doch eine frohe Botschaft. Aber interessant ist, die Leute sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Und da muss man jetzt ganz klar sagen, das waren keine Moslems, das waren keine Hindus oder Buddhisten oder Juden. Das waren Menschen, die in den christlichen Gemeinden sein müssen. Das müssen die sein, die Jesus Christus den Namen aussprechen, die Herr, Herr sagen. Und wir haben das Gefühl, das sind letztendlich Pastoren oder auch Lehrer oder Menschen, die in den Gemeinden sind, die Gott kennen, aber in Wirklichkeit nicht. Dafür muss dieser Kontext mit den Propheten einfach aussprechen. Diese Menschen hatten nie eine persönliche Begegnung mit Jesus, noch nie Schuld verspürt vor dem ewigen Gott, noch nie dieses Gespür zu haben, ich gehe verloren, ich brauche Christus, um ewiges Leben zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus da leidet, wenn er das hier sagt, dass Menschen seinen Namen benutzen und er ihnen sagen muss, ich kenne euch nicht. Und interessant ist auch, die kommen jetzt bei dem Vers 22, da sagen sie ihm, hey, guck mal, was ich alles gemacht habe. Und da kommen Sachen, ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, dass die meisten von euch wahrscheinlich nicht vorweisen können, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, wie die Jünger damals oder wie Jesus oder die Wunderwerke getan haben. Das gibt's ja, ne? Also wir lesen ja in der Apostelgeschichte, wie die Apostel Wunderwerke vollbracht haben. Und auch heute in vielen christlichen Gemeinden hört man von Wundern, wo Menschen beten und Menschen werden geheilt und auch besessene Menschen werden befreit. Und ich glaube mal, die meisten von uns, also ich kann das sagen, ich habe das noch nie erlebt. Ne? Und diese Menschen, die haben das getan und da hat sich ja wohl was getan. Also da heißt ja nicht, ja, wir haben es probiert und es ist nichts passiert, aber die müssen da wirklich Wunderwerke vollbracht haben. Durch welche Kraft auch immer. Aber Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Und Jesus kennt diese Menschen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Natürlich, er hat sie ja geschaffen. Er weiß ja, wer vor ihnen steht. Und ich möchte es einfach mal kurz so ein Beispiel, wo ich es vielleicht so ein bisschen verdeutlichen kann, um euch es noch ein bisschen besser zu erklären. Ich nehme jetzt mal die Firma Grau. Ja, hier Blechstanzerei Grau. Ich kenne jetzt die Sabine. Die arbeitet ja beim Grau. Ne? Ich war vor ein paar Wochen mal beim Grau und habe eine Betriebsbesichtigung gemacht. Da gibt es hinten eine Tür, da kann ich reinlaufen und da stehe ich in der Betriebshalle. Jetzt sind wir, ist nur ein Beispiel, ja? Also es stimmt so nicht. Ich kenne die Sabine, ich habe gehört, die Firma Grau ist eine super Firma. Ich habe gerade keine Arbeit, ich gehe jetzt zur Sabine und sage, ich habe gehört, es ist eine tolle Firma, ich komme. Und ich schaffe einfach mal 4 Wochen mit und die Sabine sagt, ja komm, einfach hinten ist die Tür, kannst jeden Morgen rein. Ich kaufe mir einen Blaumann, dann mache ich mich auf, am 1. April oder 1. März gehe ich da rein, arbeite 4 Wochen mit, da kann ich so Bleche stapeln, da werden so Bleche ausgelasert, die kommen da in so eine Form rein, habe ich der Frau zugeguckt da vor ein paar Wochen. Die holt die Bleche da aus der Lasermaschine raus und stapelt sie in so eine Werkzeugvorrichtung. Mache ich auch, habe ich Spaß dran, mache ich 4 Wochen lang. Und alle sind begeistert, das Geschäft geht gut, die Arbeit rollt besser als zuvor, weil ich bin jetzt dabei. Spaß, ne? Aber jedenfalls, nach 4 Wochen, dann hört man, wie die Leute im Prinzip ihren Gehaltszettel bekommen haben und freuen sich über den monatlichen Gehalt. Und ich habe nichts bekommen. Ich habe kein Geld bekommen. Und dann bin ich schon ein bisschen eingefuchst, weil ich habe 4 Wochen gearbeitet. Ich bin 4 Wochen durch die Tür rein, habe der Frau an der Lasermaschine geholfen und ich habe kein Geld bekommen. Dann gehe ich zum Herrn Grau, gehe ich hoch in sein Büro und sage, hören Sie mal, Herr Grau, ich habe hier 4 Wochen gearbeitet und ich habe kein Geld bekommen. Und dann sagt der Herr Grau zu mir, ich kenne Sie ja, und Sie waren ja vor ein paar Wochen da, aber ich habe Sie hier nicht eingestellt. Wir hatten kein Vorstellungsgespräch, wir hatten keinen Arbeitsvertrag und ich wusste nicht, dass Sie hier 4 Wochen arbeiten. Ich war jetzt 4 Wochen auf Geschäftsreise. Ich kann Ihnen kein Geld geben, weil wir haben keinen Vertrag gehabt. Merkt ihr was? Das geht nicht. Ich kann nicht in der Firma arbeiten ohne Arbeitsvertrag. Ich kann nicht in der Firma arbeiten, ohne mit dem Chef gesprochen zu haben. Ohne Firmenausweis. Beim Porsche komme ich gar nicht rein, also so wie jetzt beim Grau durch die Hintertür. Da habe ich meinen Ausweis und den muss ich vorne an das Tor halten vom Werks, von der Pforte. Und nur durch diese Pforte, durch diese Tür komme ich rein mit meinem gültigen Ausweis. Und der ist freigeschalten, weil ich Mitarbeiter bin. Und ich möchte es einfach übertragen auf Gemeinde. Du kannst eigentlich nicht Teil einer Kirche oder Gemeinde sein, ohne mit dem Chef gesprochen zu haben. Denn die Kirche und die Gemeinde hat eigentlich einen Zweck, Christus, mit Christus zusammen zu leben, mit Christus, von Christus eingestellt worden zu sein, ihm begegnet zu haben, diesen Arbeitsvertrag, Glaube ausgefüllt zu haben und dabei zu sein. Denn dann kennt dich der Chef und dann kriegst du auch dein Geld am Ende vom Monat übertragen, ne? Du kriegst deinen Lohn, wie es in der Bibel heißt, weil du eingestellt wurdest von Christus. Wenn du mit ihm unterwegs bist, und jeder von euch weiß es, ob er eine Jesus-Begegnung hatte in seinem Leben und er verändert wurde wie der Paulus, der zuerst die Christen ermordet hat, sie gehasst hat bis aufs Blut, alles dafür gegeben hat, um sie abzuschleppen und in Gefängnisse zu werfen und die Klamotten dann zu sammeln, als der Stephanus gekreuzigt wurde und danach Jesus begegnet ist. Ich meine, diese Begegnung, das erleben nur wenige, dass ein Licht vom Himmel kommt und jemand sagt, warum verfolgst du mich? Und einer, der zum größten Evangelisten der aller Zeiten geworden ist und durch den wir wahrscheinlich die meisten Seiten dieses Neuen Testamentes hinten haben, das ist diese klassische Veränderung, die nur Gott wirken kann. Und das wünsche ich euch jedem, dass er von Neuem geboren wird. Und dann brauchst du keine Angst mehr zu haben, dass Jesus dies nicht kennt. Denn er ist dir begegnet, wie dem Paulus. Ich möchte einen Abschnitt lesen, der das nochmal bezeugt in Römer 3. Ich lese es aus einer Hoffnung für alle Übersetzungen, wo das nochmal verdeutlicht wird. Römer 3, 21 bis 26, da sagt der Paulus, jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz, also die Gebote. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht vor Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Was ist also das wahre Zeichen eines Christen, der den Willen meines Vaters tut im Himmel? Und der Apostel Petrus sagt es in der Predigt. Was ist der Wille? Da sagen die Menschen, was sollen wir tun? Petrus, der hat jetzt eine Stunde gepredigt. Und dann sagt Petrus nur ganz kurz, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Steht in Apostelgeschichte 16, 31. Und jetzt möchte ich nochmal ganz klar sagen, Glaube in der Bibel ist was ganz anderes, wie wenn ich draußen auf der Fußgängerzone jemanden frage, glaubst du an Gott? Und er sagt ja. Und dann im Gespräch kommt raus, er glaubt, dass es das gibt. Ja, ich glaube an Gott, das gibt es schon. Ich glaube schon, dass es das gibt irgendwie. Die Bibel meint niemals ein Fürwahrhalten. Glaube heißt, glaub vom Griechischen her sogar, geloben. Da steckt was drin wie verloben. Wenn ich mit meiner Frau eine Verlobung eingehe, dann gehe ich mit ihr in, oder auch die Hochzeit ist ein Bund, eine feste Verbindung, die eigentlich nicht zu trennen ist, die wir nicht trennen sollen. Das ist was ganz anderes, wie nur zu glauben, es gibt eine Frau, die ich liebe, mir doch egal, ich lebe weiter, wie ich will, sondern mit dieser Verbindung, mit dieser Frau, ich nehme das Beispiel mal, weil das so schön zu erklären ist mit dem Geloben, dann gehe ich eine Beziehung mit ihr ein, eine Liebesbeziehung, eine Beziehung, die durch Höhen und Tiefen geht, die alles durchlebt, bis der Tod uns scheidet. Und das Tolle an der Bibel oder an dem Glauben an Gott ist, das ist nämlich der Unterschied. Der Tod scheidet eben nicht von Christus. Denn da sagt nämlich der Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben Gewinn. Das heißt, und Jesus selber sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist nochmal eine Stufe mehr als dieses irdische Geloben. Und einer, der dieses Geloben, diese Beziehung mit Gott eingegangen ist, der tut eines, der sündigt weiter. Der macht genauso viel Schlechtes wie bisher. Das wird nicht unbedingt, viele ändern sich natürlich im Laufe der Jahre, aber es ist immer, da hat mal der Pfarrer Busch, das könnt ihr wahrscheinlich noch, der hat mal gesagt, vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig. Vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Bekehrung war die Sünde wie ein Zugunglück. Also es passiert trotzdem, aber es tut mir so leid und es macht in mir was. Es Streit, Sünde, Lüge, alles was ein Schlechtes in dieser Welt gibt, das tut mir weh, weil ich merke, da ist was anders in mir und derjenige, dem ich gehöre, der macht mich darauf aufmerksam und ich merke selber, wie es mir nicht gut tut und auch den anderen nicht gut tut. Jetzt stelle ich mir diesen Chef vor, der geht runter zu der Sabine und sagt, wie kannst du den Schmied da einschleusen? Das geht nicht, der ist bestimmt völlig aus dem Häuschen. Und denkt die, wie kann eine Mitarbeiterin, also das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Sabine ist ja bestimmt eine gute Mitarbeiterin. Wie kann sie mich da einschleusen? Das ist ja schon strafbar, ja? Aber ist ja nur ein Beispiel. Deswegen einfach auch an uns nochmal, dass wir ein bisschen sensibel sind, für alle, die hier in unserer Mitte sind, seid sensibel gegeneinander, miteinander. Was glauben wir? Wir müssen auch mehr über Glauben sprechen. Was wird von hier vorne verkündigt? Ist es wirklich das, was hier steht? Denn es müssen immer wieder Menschen kommen, die was verkündigen, was nicht wahr ist, die Jesus Christus nicht gehören. Ich hoffe und wünsche es mir hier nicht in der EMK, aber das würde zu weit führen. Ich habe natürlich schon so meine Vorstellungen und meine Erfahrungen, aber das würde hier zu weit führen. Aber es müssen einfach Menschen sein und Jesus warnt auch in anderen Stellen lasst euch nicht verführen. Passt auf, dass euch nicht Menschen irgendwas verkündigen, was nicht von mir kommt, was nicht ich gesagt habe. Wir müssen schauen, dass diese Firma, Gemeinde, dass sie einfach so attraktiv und schön ist, dass wir da gerne arbeiten und auch mit dem Arbeitsvertrag arbeiten, der von Gott kommt. Wenn jetzt jemand von euch einfach das Gefühl hatte, jetzt, ich bin vielleicht doch nicht derjenige, der dazugehört, dann darf ich dir einfach eine frohe Botschaft sagen, es ist noch nicht zu spät. In Hebräer 3, Vers 7 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Es gibt jeder Tag, den wir leben dürfen, ist ein Tag, wo wir zu Gott kommen können und in seine Firma eintreten können und den Arbeitsvertrag zu empfangen. Und da steht dann drauf, Ewigkeit. Da dürfen wir sein, wenn wir sterben. Das ist für mich, war das eigentlich mit einem Grund, als meine Oma damals gestorben ist, urplötzlich mit 70 Jahren, und ich mich gefragt habe, wo werde ich sein, wenn ich jetzt morgen sterbe? Denn sie ist komplett aus dem Leben gerissen worden. Niemand hat es geahnt, von heute auf morgen. Und das hat mich total umgerissen. Ich sagte, ich brauche diesen Arbeitsvertrag. Ich will ja in dieser Firma Jesus Christus arbeiten. Und ich will bei ihm sein und will wissen, wo ich hingehe. Und das gebe ich euch einfach mit. Lest da drin und ja, kommt ins Gespräch mit Menschen, die Christus kennen, dass wir wirklich da ankommen, wofür wir bestimmt sind. Amen.